In dieser Folge erfährst du alles, was du zum Thema Zugreisen mit Kindern in Europa wissen musst. Es geht auf eine sehr, sehr spannende Tour durch Europa, von Kiel bis nach Kroatien. Und ich habe einen wunderbaren Gast, Christoph Karasch ist heute hier. Willkommen zu einer neuen Folge von Places We Love, eurem Reisepodcast für Familien und für alle, die neue Orte und besondere Unterkünfte entdecken möchten. Ich bin Cindy, schön, dass du reinhörst. Kurze Werbung, bevor wir in die Folge starten. Stell dir vor, du stehst barfuß im warmen, feinen Sand, deine Kinder bauen neben dir Sandburgen und vor euch liegt dieses ruhige, glitzernde Meer. Genau dieses Gefühl findest du in Bibione an der italienischen Adria. Der Strand ist endlos lang, super sauber und vor allem ganz flach abfallend, perfekt also für Familien mit kleineren Kindern. Was ich aber fast noch schöner finde, ist die Natur drumherum. Dieses ruhige, mediterrane Gefühl. Die Gegend ist perfekt für Erkundungstouren mit dem Fahrrad. Flache, sichere Wege verbinden alle Stadtteile miteinander, vom Strand über den Pinienwald bis hin zur Lagune. Und ein ganz besonderes Highlight ist das Naturschutzgebiet Oasi Val Grande. Hier kannst du die ursprüngliche Landschaft entdecken, mit ganz viel Ruhe und Natur. Du kannst mit dem Kajak entlang des Schilfs paddeln, Vögel beobachten oder mit dem Fahrrad durch die Lagunenlandschaft fahren. Und wenn du zwischendurch Lust auf ein bisschen Kultur hast, kannst du deinen Strandtag ganz easy mit einem Ausflug verbinden. Venedig ist nur etwa 1,5 Stunden entfernt. Perfekt für einen Tagestrip durch kleine Gassen und natürlich mit einem Gelato in der Hand. Bibione ist für mich so ein Ort, der beides kann. Entspannter Familienstrandurlaub und italienisches Lebensgefühl. Wenn du gerade deinen Sommerurlaub planst, dann setz Bibione unbedingt auf deine Liste. Mehr Infos findest du unter www.bibione.com. Ende der Werbung. Es gibt Menschen, die müssen nicht um die halbe Welt fliegen, um spannende Geschichten mit nach Hause zu bringen. Und mein heutiger Gast ist so jemand. Christoph Karasch ist Reisejournalist, Fernsehmoderator und Bestsellerautor. Für die Sendung Galileo ist er auf der ganzen Welt unterwegs und nimmt Zuschauer mit zu den unterschiedlichsten Orten und Geschichten. Vielleicht kennst du ihn auch als Reiseexperten aus dem Sat.1 Frühstücksfernsehen, wo er regelmäßig Urlaubstipps gibt. Heute geht es aber nicht um eine große Fernreise oder eine TV-Reportage. Stattdessen sprechen wir über ein Reiseabenteuer, das direkt vor unserer Haustür beginnt. Gemeinsam mit seiner Familie war Christoph mit dem Zug durch Europa unterwegs. Die Reise führte ihn über Prag, Budapest, den Plattensee und Slowenien bis nach Kroatien. Wie sich Europa entschleunigt auf Schienen entdecken lässt, welche Herausforderungen und Überraschungen das Reisen mit Kindern mit sich bringt und warum oft schon der Weg das eigentliche Ziel ist, darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, lieber Christoph, bei Places We Love.
Hallo Cindy.
Du hast ja eine ganz spannende Zugreise mit deiner Familie hinter dir. Ich glaube, dass per Zug reisen ist ja das eine, aber dann nochmal mit Kind und Kegel in den Urlaub und über Länder, über die man vielleicht nicht immer so typischerweise als Urlaubsland nachdenkt, das ist ja nochmal eine ganz andere Situation. Magst du uns mal kurz auf deine Reise mitnehmen, wo es für euch letztes Jahr hingegangen ist?
Ja, super gerne. Also wir sind schon häufiger in den letzten Jahren mit dem Zug gereist, deswegen waren wir als Familie da schon erprobt und wussten auch, dass das ein Verkehrsmittel ist, was uns allen Vieren irgendwie gut taugt. Und deswegen haben wir uns dann auf ein, ja doch, europäisches Abenteuer begeben und sind in Kiel, das ist meine Heimatstadt, dort leben wir, haben uns in Kiel in den Zug gesetzt und sind Shortcut sozusagen bis Kroatien mit dem Zug runtergefahren. Innerhalb von 3 Wochen. Und da liegen einfach wunderschöne Reiseziele auf dem Weg. Prag war unser erster Stopp, dann ging es weiter nach Budapest. Dann haben wir mal eine ganze Woche durchgeschnauft am Plattensee, am Balaton in Ungarn. Haben einen ganz kleinen Abstecher rüber nach Slowenien gemacht und dann runter nach Kroatien, wo, das muss ich auch an dieser Stelle schon mal sagen, das Zugnetz dann schon deutlich dünner wird, weshalb wir auch die letzte Etappe tatsächlich mit dem Mietwagen dann bis Split runter machen mussten oder durften, je nachdem. Aber das schenkt einem natürlich auch ein bisschen Freiheit, wenn man plötzlich abseits der Bahngleise auch nochmal links und rechts fahren kann.
Das auf jeden Fall. Du magst uns kurz nochmal sagen, wie alt deine Kinder sind, dass sich die Hörer und Hörerinnen so ein bisschen vorstellen können, wie komplex das dann ist, ne? Mit Baby und Kleinkind wart ihr jetzt nicht mehr unterwegs, ne?
Die waren schon. Richtig, die sind schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Also letztes Jahr im Sommer fand die Reise statt und da waren die beiden 14 und 10. Was auch wieder ganz neue Herausforderungen mit sich bringt, wenn man dann einen Jugendlichen schon mit an Bord hat, den man nämlich mit so einer 7-stündigen Zugreise zum Beispiel von Prag nach Budapest jetzt nicht per se glücklich macht, weil er schon so Fragen stellt wie, Und dann? Was soll ich denn da machen 7 Stunden lang? Ja, das sind ganz andere Herausforderungen, als man dann mit kleineren Kindern hat.
Ja, aber wie habt ihr euch denn dann beschäftigt im Zug, wenn ich das mal so fragen darf? Weil 7 Stunden Zugfahrt ist ne, schon lange auch.
Das ist lang, vor allem, weil aus den 7 Stunden am Ende 9 geworden sind. Und da hat die Deutsche Bahn ausnahmsweise mal nichts mit zu tun, sondern das war dann tatsächlich die Tschechische Bahn. Aber es hat tatsächlich alles im Großen und Ganzen ohne Murren funktioniert. Weil aber auch, das ist so ein bisschen unsere Prämisse, naja, seit die Kinder älter sind, dass an Reisetagen vieles erlaubt ist. So, um es allen auch etwas leichter zu machen. Und das heißt, also damit ist das Snacken gemeint, dass dort auch Naschen einfach in einem anderen Umfang erlaubt ist als jetzt an einem normalen Tag. Dass aber tatsächlich auch sowas wie Tablet gucken und so mit dazugehören darf. Auch meine Tochter ist die Jüngere, ist 10, die hat auch eine Lieblingsserie. Die guckt jetzt gerade Gilmore Girls. Ich weiß nicht, ob du damals auch im Gilmore Girls Fieber warst. Das ist ja alles schon 20 Jahre her, 15 Jahre, glaube ich. Aber da ist sie jetzt tatsächlich reingesteppt und liebt das total. Und also wenn man sie nicht aufhält, genau, guckt sie Folge um Folge. Und das ist an solchen Reisetagen auch mal okay, bis wir dann sagen, Lust auf eine Runde Uno? Oder wollen wir mal ins Bordbistro gehen und so ein paar neue Reize schaffen, die dann auch abseits des Bildschirms ganz gut funktionieren?
Ja, das klingt auf jeden Fall spannend, weil ich glaube, das ist auch so, was bei uns meistens dann am besten funktioniert. Zu Hause dürfen die Kinder quasi gar nicht so viel Tabletzeit oder irgendwie sowas verbringen, ne? Und das ist dann halt die Besonderheit auf Reisen, wo man sagt, Mensch, da haben sie was Besonderes. Da dürfen sie dann auch stundenlang gerade im Flugzeug oder im Zug, dass man dann sagt, komm, du darfst das. Das funktioniert natürlich nur, wenn man ein gutes Netz hat. In dem Fall nehme ich an, gut, das war jetzt für euch dann nicht so das Problem in Europa, oder?
Guter Punkt. Das ist in Osteuropa tatsächlich auch besser ausgebaut als in Deutschland. Punkt. Also ich fahre beruflich auch ganz viel mit der Bahn durch Deutschland und da hast du immer die Löcher oder also die Datenvolumenlöcher sozusagen, die Netzlöcher sowieso und das WLAN. Naja, funktioniert ja auch mal besser, mal schlechter. Es wird besser bei der Deutschen Bahn, aber da muss man wirklich sagen, das haben andere Länder und Bahnunternehmen durchaus besser im Griff. Umgehen kann man das Ganze aber natürlich, indem man zum Beispiel, wenn man weiß, es kommt ein Reisetag, dass man das letzte Mal, wenn man im WLAN ist, dann die nächsten Folgen auch einfach schon downloadet und dann hat man die parat. Genau, das ist natürlich immer, aber das ist mit Familien mit Kindern oder auch ohne Kindern, Vorausplanung doch auch einfach oft der Schlüssel zu mehr Gelassenheit oder ja, zu, dass der Tag umso smoother vonstatten gehen kann.
Ja, da verstehe ich dich total, weil das gleiche Thema haben wir ja auch immer. Das haben wir ja selbst schon beim Autofahren teilweise. Ne? Nur da
ja, genau.
Wird uns oft schlecht, wenn man da auf dem Tablet guckt. Also die eine Tochter, da geht's, bei der anderen ist es dann so, die fühlt sich dann richtig elendig, aber im Zug ist es, glaube ich, nochmal besser. Da kannst du, glaube ich, eher nochmal was lesen.
Ja, also wir haben auch Kandidaten bei uns, die gerne vorwärts fahren wollen im Zug. Das ist das, was man vielleicht berücksichtigen kann. Anderen, also mir zum Beispiel ist es egal. Aber klar, das Thema Reisekrankheit und entsprechend oder mit dem jeweiligen Verkehrsmittel verknüpft, spielt auch immer eine Rolle. Thema Auto haben wir auch. Im Zug ist es irgendwie nochmal, es ist irgendwie anders, genau. Es ruckelt die ganze Zeit anders und da fühlt man sich vielleicht auch wohler, wenn man vorwärts sitzen kann und wenn die Landschaften sozusagen auch in der logischen Richtung an einem vorbeiziehen und nicht andersrum.
Ja, also mir auf jeden Fall, mir geht das schon so. Und meinen Mädels auch. Das ist natürlich dann schwierig, wenn du zu viert bist und 3 Personen wollen in Fahrtrichtung sitzen, aber
ja, da musst du bei der Reservierung im Vorfeld schon gut drauf achten, wie du es
genau, aber eigentlich willst du ja gerne so einen Tisch haben in der Mitte oder so, und das als Familie auch eben mal, wie du sagst, Uno spielen oder irgendwas anderes einfach nochmal unterwegs spielen kannst. Aber ihr habt ja bestimmt auch Erlebnisse gehabt mit dem Zug, wo ihr sagt, boah, in dem Moment hat sich das dann nicht ganz so toll angefühlt.
Auf jeden Fall. Also, und ich finde, genau das, was du sagst, am Ende sind das alles Anekdoten und die erzählt man dann vielleicht auch gerne, wenn mal was schiefgegangen ist oder wenn es sich mal nicht so schön angefühlt hat. Aber ich finde das eben auch ganz wichtig. Also es darf sich zwischendurch auch mal doof anfühlen. Oder? Also gerade so für Kinder so als Reiseerfahrung, also dass das Reisen soll Spaß machen und macht auch wahnsinnig viel Spaß, aber dass das natürlich auch etwas ist, mit dem man aus seiner Komfortzone austritt und dass einen das ja weiterbringt. Also, dass man da im Leben auch, jetzt spanne ich einen etwas zu großen Bogen von mir aus, aber lass das bitte einmal kurz gelten, dass man auch fürs Leben natürlich irgendwie Lösungsstrategien entwickeln kann, wenn man im Kleinen in einem Zug in Thailand schon mal mit solchen körperlich sich nicht so schön anfühlenden Momenten zu tun hatte. Das ist so das eine, aber natürlich versucht man am Ende das Reisen auch immer so genauso so entspannt wie möglich zu gestalten. Und mir kommen da auf die Reise bezogen jetzt vor allem so die romantischen Dinge wieder in den Kopf. Also, dass man zum Beispiel in slowenischen Zügen noch die Fenster runter machen kann. Das ist was meine Kinder halt einfach, das kennen die ja gar nicht, dass das überhaupt mal ging, auch in Deutschland. Das ist ja längst abgeschafft. Gut, jetzt mit Flixtrain kommt das wieder, die ja die alten Züge der Deutschen Bahn aufkaufen und da geht es teilweise auch wieder, dass du die so von oben nach unten runter machen kannst, die Fenster. Aber das war so eine, das war neu. Das war so, ach krass, wir steigen jetzt hier in so einen, ja, irgendwie alten, ratternden Zug, aber da können wir die Fenster runter machen. Und plötzlich habe ich uns ertappt, wie wir auf dieser Zugfahrt von, nach Slowenien rein, wie wir da stundenlang, ich war 2 Stunden an diesem Fenster standen und haben durchpusten lassen, die Sonne schien ins Fenster rein und es war einfach schön. Und da fragt plötzlich niemand nach einem Tablet und kann ich irgendwie noch die nächste Folge gucken. Wie cool ist das? Also ein ganz altmodisches, aber und romantisches und wahrscheinlich romantisiere ich es auch etwas in meiner Erzählung gerade, aber das war total toll. Das habe ich mir abgespeichert als, guck mal, da steht sogar der 14-Jährige neben mir und braucht gerade nichts anderes. Der ist gerade nur am Reisen und hier in diesem Moment. Das war ganz toll.
Das ist so schön. Ja, das finde ich richtig schön, dass du das so sagst, weil ich glaube, genau darum geht's ja auch, ne? Dass wir Reisen eben auch diesen Moment genießen. Nicht nur, dass wir an ein Ziel ankommen, sondern dass eben die Reise dahin eigentlich schon so ein bisschen das Erlebnis ist. Und das ist mit einem Zug auf jeden Fall viel eher machbar und auch richtig schön. Jetzt habe ich mal eine ganz praktische Frage. Mit wie viel Gepäck seid ihr denn gereist? Also hattet ihr Rucksäcke mit, einen Koffer oder?
Ich glaube, das ist unsere familiäre Superpower, die wir haben. Wir haben kaum Gepäck. Ich reise auf meinen beruflichen Reisen auch immer nur mit Handgepäck. Immer nur. Ich war 4 Wochen in Australien und Fidschi und Neuseeland und so unterwegs auf einer Drehreise für Galileo und war da nur mit meinem kleinen Handgepäckskoffer unterwegs. Weil ich möchte kein Gepäck verlieren. Das geht kaum. Also wenn du alle 3 Tage an einem neuen Ort bist bei Dreharbeiten, dann kann dir das Gepäck gar nicht hinterhergebracht werden. Ich will aber auch keine Zeit an Gepäckbändern irgendwie verschwenden. Da bin ich ungeduldig. Ich weiß auch nicht. Ich möchte dann, wenn ich irgendwo angekommen bin, alles bei mir haben und einfach los oder nach Hause oder wohin auch immer es geht. Da bin ich so ein bisschen, das habe ich so ein bisschen, glaube ich, in die Familie reingebracht und wir haben das ganz gut gelernt, uns da sehr zurückzunehmen. Wir hatten auf der Reise, nichtsdestotrotz, wir sind ja 4 Personen und wir waren über 3 Wochen unterwegs, hatten wir 2 große Reisekoffer unterwegs. Diese normalen, die 23 Kilo dann oder wie auch immer fassen. Wir haben auch einen Trekking-Rucksack, der manchmal irgendwie praktisch sein könnte, aber irgendwie am Ende, kurz vor einer Reise, entscheiden wir uns doch immer dagegen und haben diese 2 Koffer und jeder hat noch einen Rucksack. Und das funktioniert irgendwie ganz gut, also gerade mit älteren Kindern. Wenn du mit jüngeren Kindern, 2-, 3-, 4-Jährigen unterwegs bist, die ja immer auch nochmal eine Hand brauchen an einem Bahngleis, um in einen Zug einzusteigen oder wie auch immer. Ja, dann brauchst du mehr freie Hände und da ist so ein Trekking-Rucksack, glaube ich, eine sehr gute Wahlmöglichkeit. Aber nee, für uns kommt das total gut hin, dass wir diese 2, in diesem Fall 2 großen Koffer hatten, in die aber auch, das sind Raumwunder, glaube ich, in die ich sogar, habe ich noch so ein Spikeball-Spiel, kennst du das? So ein Roundnet heißt das eigentlich, das ist ein cooles Spiel, wo man, ist inhaltlich völlig egal, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das gerade hört und euch wiederfindet, ist ein super Spiel, was man mit Jugendlichen auf einem Campingplatz zum Beispiel spielen kann, aber das nimmt Platz weg und das hat trotzdem auch in diese 2 Koffer reingepackt. Und ja, das sage ich nicht ganz ohne Stolz. Also dieses Gepäckthema, das haben wir wirklich gut im Griff.
Das ist cool, ja. Nee, gut, das Spiel, das kannte ich noch nicht, aber muss ich mir mal merken, weil so langsam werden meine Mädels ja auch ein bisschen größer und wollen natürlich auch coolere Spiele draußen haben.
Ne, das ist nämlich das Nächste, wenn man so im Verzicht lebt auf einer Reise, bei der man ja nicht jeden zweiten Tag, das wäre zu viel gesagt, aber ganz regelmäßig den Ort wechselt, also wieder alle Sachen packen muss und alles wieder an sich tragen muss, um zum nächsten Urlaubsziel zu fahren, dann kann natürlich nicht alles mitkommen. Aber ich sagte es eingangs, wir haben zum Beispiel eine ganze Woche dann auch am Plattensee, am Balaton verbracht auf einem Campingplatz. Da haben wir uns so ein Mobilheim gemietet und waren da einfach eine Woche für uns, mal durchschnaufen, mal keine Wegstrecke zurücklegen, sondern einfach nur da sein. Und da will man jetzt schon auch irgendwie ein bisschen eigene Unterhaltung, also eigenes, ein Ball und eine Frisbee und irgendwie ein bisschen was dabei haben. Ja. Das ist immer ganz wichtig und da verzichte ich persönlich, ich glaube die anderen auch, gerne auf 2, 3 T-Shirts, weil die kann man unterwegs auch einfach mal durchwaschen. So, den Platz kann man sich sparen.
Ja, aber das klingt gut. Das heißt, am Plattensee, war das von Anfang an also klar, dass ihr da hinfahren würdet und dort auch länger bleiben würdet? Oder hat sich das so ein bisschen ergeben, nachdem ihr dann, ich weiß nicht, wie lange wart ihr auch in Prag und Budapest zuvor?
Ja, können wir gerne mal durchgehen. In Prag waren wir 3 Nächte, also 2 ganze Tage. In Budapest hatten wir tatsächlich nur einen ganzen Tag. Und das waren die beiden Stationen vor dem Plattensee. Und da war dann aber auch klar, da hatten wir jetzt schon 3 Zugfahrten a 7 bis 9 Stunden, beziehungsweise von Budapest an den Plattensee ist dann ein bisschen kürzer, das sind glaube ich nur 2,5 Stunden. Aber da hatten wir schon 3 Reisetage innerhalb einer Woche in den Knochen und dann wussten wir auch, oder das wussten wir im Vorfeld schon, dann wollen wir auch gerne einmal durchschnaufen. Also die Route war von vornherein auch durchgeplant und auch durchgebucht. Da gibt es ja solche und solche Charaktere, gibt ja auch Menschen, die sich da gerne ins ganz große, echte, ungeplante Abenteuer stürzen und wirklich irgendwie heute gucken, wo wollen wir denn morgen eigentlich hin? So ticken wir irgendwie nicht. Ich glaube, wir brauchen so ein bisschen eine Grundruhe in der Reiseplanung, damit es auch, weil man damit irgendwie so einen Stressfaktor schon ausklammert. Das kann total Spaß machen, nicht zu wissen, wo es morgen hingeht. Das kann aber eben auch mit Kindern oder auch ohne, kann das schon auch zum Stressthema werden. Und genau, das ist, glaube ich, eine Geschmackssache, wie man es macht. Ich habe das vorher überlegt und durchgeplant und auch durchgebucht und dann sind wir die Reise sozusagen wie geplant haben wir sie in Angriff genommen.
Ja, was hat dir dann von den Orten her besonders gut gefallen? Also ich meine, klar, Plattensee, aber das Ziel war ja immer dann Kroatien auch. Ja. Hat euch vorher schon noch irgendwas, also wir kommen ja nochmal dann auf Kroatien, wenn ihr da am Ende quasi am Ziel angelangt seid, aber was hat dich vorher fasziniert oder euch als Familie?
Also wenn ich vorne anfangen darf, dann muss ich sagen, eigentlich sollte die Reise ein Stück länger sein und bis nach Istanbul gehen. Ich wollte mal mit dem Zug bis nach Istanbul. Das war so auch eine von den romantischen Ideen, die einem so manchmal durch den Kopf schießen. Und habe dann aber in der konkreten Planung gemerkt, okay, Istanbul ist auch wirklich weit weg. Also das hätten wir auch nicht in 3 Wochen gemacht. Da hätten wir uns dann die Sommerferien, ich weiß nicht, 4, 5, vielleicht sogar 6 Wochen Zeit gegeben. So viel Urlaub hätte meine Frau gar nicht gehabt. Aber egal, also potenziell zumindest. Und ich habe dann aber gemerkt, okay, das sind wirklich weite Etappen, die man dann teilweise auch am Stück machen muss. Oder per Nachtzug, was auch ein spannendes Erlebnis ist. Das haben wir an anderer Stelle bei einer anderen Reise schon mal gemacht. Das Nachtzug funktioniert für die Hälfte der Familie ganz gut, für die andere Hälfte nicht so sehr. Deswegen war das irgendwie auch nicht so richtig eine Option. Und irgendwann habe ich eingesehen, okay, warte mal, nee. Also wenn wir es entzerrt und entspannt machen wollen, dann müssen wir wirklich sehr lang unterwegs sein. Dann kommen wir wirklich in Richtung 5, 6 Wochen. Das sprengt irgendwie so ein bisschen den Rahmen. Und dann habe ich mich selber downgegradet, habe gesagt, warte mal, Kroatien, super cool. Ich war schon ein paar Mal in Kroatien und das hat mich jedes Mal umgehauen. Ich finde es ein wunderschönes Land. Nicht nur die zerklüftete, die Inselküste, die ist natürlich total traumhaft, aber auch das Inland, wo man sich plötzlich so in den Rocky Mountains wehnt und so. Das war immer so meine Assoziation. Und ich wollte endlich mal ein bisschen mehr Zeit am Stück sozusagen in Kroatien verbringen. Und dann haben wir gesagt, gut, das ist unser Endziel und da arbeiten wir uns dann langsam runter.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr schön. Also generell der Plan, und Istanbul ist ja nicht gestorben, da kann man immer noch mal zu einem anderen Zeitpunkt mit den Kindern mal hin. Aber ja, da träumt man immer so ein bisschen von dieser romantischen Vorstellung mit Orient Express und alles, ne? Das,
ja.
Aber es gibt ja wohl wieder Zuglinien, die belebt werden sollen, die dann vielleicht den Traum irgendwann nochmal wahr werden lassen, dass, ich weiß nicht, sogar von Paris bis Istanbul oder sowas, dass da irgendwie so eine...
Also es gibt tatsächlich diesen alten Orient Express, der wurde als Luxuszug gerade wieder aufgelegt. Das haben wir für Galileo auch mal gedreht. Da sind wir das Teilstück von Venedig nach Paris sind wir gefahren. Aber mit Verlaub, das ist nichts, was sich normale Menschen wie wir leisten können. Das ist absolut, da haben wir in der Kabine geschlafen, die kostet 26.000 Euro. Oh. Für eine Nacht. Also du bist ja nur 24 Stunden von Venedig nach Paris unterwegs. Also, ne, da brauchen wir gar nicht weiter drüber zu reden. Das ist absolut High Class und da laufen Leute rum, da schlackern dir die Ohren.
Okay, schade, so, schade. Jetzt ruinierst du gerade meinen Traum.
Aber auf der Strecke dürfen wir auch andere Züge fahren als nur dieser alte legendäre Orient Express. Und du hast recht, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Die Bahnstrecken werden gerade toll wieder ausgebaut. Es wird irgendwie gesehen, dass das Potenzial hat. Und Freunde von mir, die wollen es richtig auf die Spitze treiben, die wollen diesen Sommer genau diese Strecke machen, von Berlin bis nach Istanbul und dann aber weiter durch die Türkei bis nach Georgien hoch. Wow! Und da sind wir wieder bei der Charakterfrage. Ist das, also sieht man sich als Familie da oder muss man da schon krasser Abenteurer für sein? In dem Fall würde ich sagen Letzteres, weil je weiter östlich du die Türkei bereist, desto dünner wird da einfach das Verkehrsnetz, das ist so. Und da ist, glaube ich, da kannst du nicht vorplanen und durchplanen und wissen, am 22. fahre ich von da nach dort und am 23. geht's dann weiter. Das musst du auf dich zukommen lassen und da wirklich dann auch spontan und ganz doll abenteuerlich unterwegs sein. Aber ich bewundere das sehr. Ich finde das total toll, wenn Familien das machen. Die haben auch zwei Mädels, 9 und 11 und Wahnsinn. Finde ich krass, wenn man sich das traut. Total toll.
Ja, das finde ich auch, das finde ich sehr, sehr spannend. Wobei manchmal denke ich, dann brauche ich nach dem Urlaub, glaube ich, erstmal nochmal Urlaub, um mich wieder zu erholen, ne? Wenn man dann so solche Erlebnisse dann hat, wo man sich einfach sehr, sehr viel organisieren muss, sehr, sehr viel einfach auch geistig präsent sein muss im Sinne von, was machen wir, wo gehen wir hin mit den Kindern, wo bleiben wir? Weil ich finde auch zu viert ist es nochmal eine ganz andere Hausnummer, eine Unterkunft auch zu finden.
Ja. Also tatsächlich, das ist auch das, weshalb ich mich so ein bisschen scheue, spontan zu gucken. Ein Doppelzimmer, auch wenn man vom Anspruch da irgendwie ein bisschen sozusagen runtergehen kann, findet man immer, auch in der Hochsaison, das ist kein Problem. Aber zu viert, muss dann ja doch irgendwie ein Familienzimmer sein oder wie auch immer nochmal ein Schlafsofa, was man ausziehen kann und so. Ja, witzig. Ich habe vorhin selber gesagt, man sollte irgendwie sich auch mal vor Herausforderungen stellen, weil es die Kinder im Leben auch weiterbringt. Das ist so ein Punkt bei der Unterkunft, da sage ich, da will ich niemandem irgendwas antun, und sondern das möchte ich durchgeplant haben, dass es auch so den Grundstandard erfüllt, den wir uns irgendwie im Urlaub vorstellen. Das ist was, da ratter ich nicht gern ungeplant ins Ungewisse. Und das gehört schon auch zur Wahrheit dazu.
Ja, kann ich total gut nachempfinden. Da sind wir, glaube ich, sehr ähnlich, was das betrifft, weil ich muss schon ungefähr wissen, wo ich übernachte und wie es da aussieht. Klar, kannst du immer noch eine Überraschung erleben, ne? Aber manchmal gut, manchmal schlecht. Aber im Großen und Ganzen würde ich zumindest wissen, dass wir ein Dach über dem Kopf haben für die Nacht dann einfach. Weil da sind wir auch schon das ein oder andere Mal schon als Pärchen, noch bevor wir Kinder hatten, auf die Schnauze geflogen, wo wir dann wir wirklich auch in der letzten Buchbude waren, die dann aber richtig teuer war, wo du dachtest, boah, kriegst du jetzt eine Suite oder was für den Preis? Und dann hattest du wirklich eine Abstellkammer und sowas willst du jetzt vielleicht nicht unbedingt mit Kindern dann erleben.
Guck mal, Cindy, dann sind das genau die Erfahrungen, die wir damals schon gemacht haben, die so ein bisschen wehgetan haben, aus denen wir aber gelernt haben und deswegen agieren wir jetzt so, wie wir agieren. Dann ist das doch noch eine runde Nummer geworden in meiner Argumentation.
Ja, total, total. Also, und ich glaube aber trotz allem, es ist wichtig, mit den Kindern zu reisen. Ich glaube auch, das ist so ein Punkt, wo man sagt, gerade in der heutigen Zeit, wo, also ich will nicht sagen, dass vieles engstirniger wird, aber es ist ja manchmal schon so ein bisschen ein Punkt, dass, also ich persönlich glaube, wenn du über den Tellerrand geschaut hast, in andere Kulturen, in andere Länder, andere Denkweisen, dann bist du später weltoffener, weil du einfach weißt, andere Leute meinen das auch nicht böse, wie sie denken, sondern die sind so aufgewachsen und die sind da reingewachsen, vielleicht in was auch immer. Und die sind eben so. Ich finde, das ist so schön, wenn man Kindern das mitgeben kann, dass sie diese Weltoffenheit kennenlernen. Ich weiß, das kann man nicht immer, das ist nicht allen möglich natürlich, weil das auch finanziell natürlich ein teures Vergnügen ist, wenn man verreist, aber man muss ja auch gar nicht so weit weg sein. Und wie du schon sagst, selbst innerhalb Europas ist ja so, also es ist ja ein Wahnsinnsunterschied von Land zu Land. Ich weiß nicht, wie ihr das festgestellt habt jetzt auf der Reise, wenn ihr sagt, okay, Tschechien ist sicherlich nochmal anders auch als dann, wenn ihr in Ungarn gewesen seid. Oder habt ihr vielleicht bei der Kürze der Zeit jetzt nicht so viel daraus, sag ich mal, ziehen können, was so die kulturellen Unterschiede waren?
Nee, so weit würde ich tatsächlich nicht gehen. Das Tschechien war tatsächlich ja einfach nur Prag und Prag ist ja ein ist ja ein Märchen. Das ist ja Disneyland. Also das ist ja eine immer noch echte funktionierende Stadt, aber das ist ja Wahnsinn, was dort einfach im Sommer rund um die Karlsbrücke los ist. Wenn einfach die ganze Welt zu Gast in Prag ist. Das ist ein Freilichtmuseum. Und da ist es schwer, so eine echte tschechische Kultur rauszufinden. Ganz toll fand ich, das fand ich sehr, sehr echt, ist wahrscheinlich auch längst eine Touri-Falle, aber mich hat man überzeugt, Gulasch in einer Brotschüssel zu essen. Also du kriegst so ein rundes Brot und das hat auch einen Deckel und da drin, das ist aber ausgehöhlt, dieses Brot, befindet sich das Gulasch, was du im Restaurant bestellt hast und dann kannst du die Schüssel danach aber mitessen. Das fand ich schön, das kannte ich so nicht. Das ist aber das Nächste, wie ich an tschechische Kultur rangekommen bin. Ansonsten ist das Land wunderschön, wenn man dran vorbeifährt oder durchfährt, was man so vom Zugfenster aus sehen kann. Und wir haben festgestellt, dass uns aus irgendeinem Grund aber Ungarn auch wahnsinnig gut gefallen hat. Landschaftlich. Auch einfach im Vorbeifahren. Der Plattensee ist natürlich auch einfach ein Touri-Hotspot. Also da ist im Sommer auch die Hölle los auf allen Campingplätzen oder in den Hotels rund ums Seeufer. Aber das mögen wir auch total gerne. Wir sind super gerne auf Campingplätzen, die ja so für sich auch autark funktionieren und jetzt, wie soll ich sagen, landschaftlich jetzt erstmal nichts mit dem Land zu tun haben, in dem du dich umgibst. Du bist halt in diesem Mikrokosmos Campingplatz. Das mögen wir sehr gerne. Das haben wir auch früh schon mit den Kindern gemacht, weil auf Campingplätzen sich Kinder auch im jüngeren Alter einfach schon sehr frei bewegen können. Und ich glaube auch, dass sie dort viel, dass sie in so einem Urlaub, in einem Campingurlaub sehr wachsen, weil sie sich dann mit 4 oder 5 oder 6 oder egal, dann auch das erste Mal trauen, alleine diesen Weg zum Eiskiosk zu gehen. So mit 2 Euro in der Tasche und dann kommt bestenfalls der große Bruder mit und dann traut man sich noch ein bisschen leichter. Was im Alltag, glaube ich, oft auch abgenommen wird. Also wir Eltern machen dann einfach, wir erledigen diese Dinge viel selbstverständlicher. Und im Urlaub, in diesem Mikrokosmos Campingplatz, da will ich einmal eine Lanze für brechen, habe ich so das Gefühl, die Kinder gehen viel schneller und gerner, falls es dieses Wort gibt, auch ihre eigenen Wege. Lernen andere Kinder kennen und wissen dann schon, in dem und dem Wohnwagen wohnt Marie und dann drüben Johann und so. Und können da einfach selbstständig hingehen und Eltern können sich auch einfach relativ sicher sein, auf so einem Campingplatz, da kommen die Kinder ja nicht weg. Das ist irgendwie, das finde ich so ganz schön. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich darauf auf das Thema jetzt gekommen bin. Ich bin irgendwo abgebogen. Aber das wollte ich tatsächlich einmal sagen, dass so ein Campingurlaub auf so einer Zugreise, was glaube ich im Kopf für viele erstmal nicht zusammengehört, ne? Also in Campingurlaub fährst du mit dem eigenen Auto, aber dass das auch kombinierbar ist, dass das auch geht und dass wir das auch wirklich, das ist so ein Learning, immer gerne einbauen. Dieses Jahr, ganz kurzer Sidestep, geht es zum Beispiel an den Lago Maggiore, weil wir da auch noch nie waren, also Norditalien. Auch da sind wir wieder auf einem Campingplatz, weil wir die Orte eben, den Ort Campingplatz sehr gerne mögen.
Wie ging es denn weiter für euch, nachdem ihr den Plattensee verlassen habt? Du sagtest ja, ihr seid dann über Slowenien gefahren bis nach Kroatien.
Genau, also von Balaton nach Zagreb und der Weg führt einen automatisch durch Slowenien. Da gibt es Zidani Most, eine Kleinstadt irgendwo im Nirgendwo von Slowenien, die aber eigentlich, also bahntechnisch gesehen, ist das einfach eine Kreuzung. Da kommen die Züge aus Ljubljana und sozusagen aus dem Nordwesten, kreuzen sich mit den Zügen, die aus dem Osten kamen. Und das ist einfach so ein großer Umstiegbahnhof, obwohl Zidani Most ansonsten, abgesehen davon, nicht wahnsinnig viel zu bieten hat. Also mit allem Respekt, es ist schön dort, aber es ist einfach eine winzige Kleinstadt, die vielleicht nur wegen dieser Bahnkreuzung existiert. Und da hätten wir eh umsteigen müssen. Und dann habe ich überlegt, warte mal, wenn wir eh umsteigen, dann können wir da auch noch 1-2 Nächte bleiben. Und dann habe ich geguckt, dass man die, ich weiß bis heute nicht, ob es legal ist, aber ich sage es jetzt das erste Mal öffentlich. Wir hatten so ein Flex-Ticket vom Balaton nach Zagreb über Zidani Most. Und ich meine, aus den AGB gelesen zu haben, dass man das in einem Zeitfenster von 3 Tagen flexibel, das sagt ja der Name Flex-Ticket, nutzen kann. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wir haben tatsächlich mit demselben Ticket die Fahrt unterbrochen, haben in Zidani Most oder in der Nähe in einem Hotel im Wald, in so einer Berglandschaft, war ganz toll, übernachtet und die Fahrt dann 2 Tage später mit demselben Ticket fortgesetzt. Ich gebe das nicht als Tipp mit auf den Weg, aber ich glaube, ich habe mich da auf rechtlich sicherem oder hoffentlich sicherem Terrain bewegt. So haben wir es gemacht und haben quasi so einfach kurz noch Slowenien mit eingebaut, und zwar Slowenien in seiner wunderschönsten Natur. Also von Ljubljana oder von der Küste haben wir nichts gesehen, aber so diese Wald- und Bergnatur rund um Zidani Most, das war kurz mal ganz schön und irgendwie auch noch ganz anders. Und hat auch noch mehr Lust auf Slowenien gemacht. Ich möchte jetzt unbedingt mal einen ganzen Urlaub in Slowenien verbringen.
Ja, es muss sehr, sehr schön sein. Meine Freundin war mit ihrer Familie da vor 2 Jahren. Die haben so Wanderurlaub gemacht quasi, auch jetzt, ja, perfekt, nicht so im Hotspot. Und sie haben gesagt, es war traumhaft schön.
Ja.
Na,
ja,
es genau ist auch noch nicht so überlaufen wie viele Alpenländer ansonsten einfach, wo man zum Wandern im Sommer ist. Und aber ich habe jetzt trotzdem mal eine Frage. Wenn ihr euch da eine Unterkunft gesucht habt, wie seid ihr da hingekommen, mit dem Taxi dann vom Bahnhof aus? Weil ihr werdet ja sicherlich jetzt nicht am Bahnhof übernachtet haben in Slowenien.
Nee, da hast du recht. Das kann ich dir sagen. Das ist, also ich habe natürlich dann einfach geguckt, rund um Zidani Most, was gibt es da für Hotels? Und du hast vollkommen recht, das war jetzt nicht direkt im Ortszentrum, sondern das war in einer kleinen Ortschaft 10 Kilometer außerhalb von Zidani Most. Passenderweise war genau diese Ortschaft aber der Bahnstopp vor Zidani Most. Also wir sind dann einfach eine Station früher ausgestiegen und konnten dann zu Fuß zu diesem Hotel gehen. Das waren, ich weiß nicht, eine Viertelstunde oder so sind wir dann noch gelaufen, aber das war fußläufig machbar und sind dann am nächsten Tag einfach dort auch wieder in den nächsten Zug gestiegen, eine Station nach Zidani Most gefahren und haben dann da die Kreuzung runter nach Zagreb genommen. Taxis, das wäre dort gar nicht so richtig möglich gewesen, aber das wusste ich auch erst, als wir vor Ort waren, weil ich dachte, dass wir die Strecke aus diesem kleinen Dorf nach Zidani Most am nächsten Tag bei der Abreise, dass wir das wirklich mit dem Taxi machen. Und dann guckte der Mann in der Hotelrezeption mich an und sagte, nee, das ist jetzt hier nicht so üblich. Also hier gibt es so private Fahrservices, aber nee, also ein Taxi rufen, ihr könnt doch hier einfach in den Zug steigen und dann fahrt ihr eine Station und dann seid ihr ja an Zidani Most, wo ihr hin wollt, und könnt dann da umsteigen. Und so ist das dann gekommen, dass wir das so gemacht haben. Du hast vollkommen recht, wenn man nur mit dem Zug mobil ist, dann hat man an den Orten, an denen man ankommt, natürlich immer das Problem, wie komme ich denn jetzt zu meiner Endstation, zu meinem Hotel, zu meiner Unterkunft, zum Campingplatz. Am Balaton zum Beispiel mussten wir wirklich, glaube ich, 25 Minuten, 30 Minuten oder so sind wir gelaufen. Vom Bahnhof dann wirklich auf den Campingplatz da am Plattensee.
Okay.
Ja, aber ja, das gehört dann irgendwie zum Deal dazu. Aber mit 14- und 10-Jährigen kann man das eben auch ganz gut machen. Das ist, glaube ich, dann auch immer in Bezug auf die Kinder eine Frage des Alters.
Ja gut, aber ich meine, ja, wenn man dann 2 große Koffer zu schleppen hat, gut, hast wahrscheinlich dann du und deine Frau die Koffer gezogen.
Nee, der Große schleppt tatsächlich den Koffer auch schon. Ja.
Sehr schön, ja, das ist praktisch, das ist praktisch.
Ja.
Ja, aber klar, das muss man dann immer so ein bisschen bedenken. Das ist ja wahrscheinlich dann auch der Grund, wie du schon vorhin angesprochen hast, in Kroatien, weshalb ihr dort dann bei eurer Endstation vom Zug quasi auf den Mietwagen dann umgestiegen seid, ne, um ein bisschen mehr einfach von Kroatien zu sehen.
Genau, also das Bahnnetz wird dann auch meiner Erfahrung nach oder meiner Recherche nach deutlich dünner. Es gibt wohl oder gab, da bin ich gerade nicht ganz sicher, von Zagreb nach Split eine Strecke, die aber wenn überhaupt nur sehr, also nicht zu unseren Zeiten bedient wurde. Das heißt, da war irgendwie nicht viel möglich und dann wusste ich recht bald, ja, nee, ab Zagreb wird es dann der Mietwagen und es ist auch völlig okay, weil wir zum Beispiel wollten wir super gerne mal an den Plitvicer Seen vorbei, der Naturpark in Kroatien. Das auch das ist im Sommer wahnsinnig überlaufen, aber es ist eben auch einfach wunderschön. Also diese ihr müsst Plitvicer Seen unbedingt googeln, wenn ihr das gerade hört und nicht kennt. Ein fast magischer Ort mit so türkisblauen Seen, 16 Seen, die sich so kaskadenmäßig nach unten arbeiten. Traumhaft schön. Und da kommt man also nun wirklich nicht hin, wenn man kein eigenes Auto hat. Das ist einfach so. Und das lag auf dem Weg, ungefähr auf dem Weg runter nach Split zu unserer Endstation, wo wir dann noch eine Woche ein Ferienhaus gemietet hatten. Und das haben wir dann auf dieser Runterreise nach Split dann auch mitgenommen. Und das hat sich auch gelohnt, tatsächlich.
Das klingt toll. Ja, also das glaube ich auf jeden Fall sofort, dass man das gesehen haben sollte, wenn man sich irgendwie einplanen kann, nach Kroatien zu kommen, dass man auch an den Seen da vorbeischaut.
Ja.
Das, ja. Ist auf jeden Fall auch noch so auf meiner Bucketlist drauf.
Ja, völlig zu Recht.
Haben wir noch nicht gemacht, ja.
Eines Tages ist es soweit.
Auf jeden Fall, ja. Du, die generell finde ich, die Balkanländer sind wunderschön landschaftlich gesehen, ne? Das ist einfach traumhaft. Wir haben Familienurlaub mal in Montenegro gemacht, war auch super schön.
Schön.
Auch deutlich besser erschlossen von der Infrastruktur her, als man denkt. Gut, mit dem Zug, glaube ich, jetzt schwieriger.
Richtig, genau. Es hat auch meine Recherche ergeben. Ich wäre auch super gerne nach Montenegro. Da war ich noch nie und höre auch nur Gutes.
Ja, es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Land. Landschaftlich sehr, sehr abwechslungsreich auch. Aber ich glaube eben ähnlich auch wie Kroatien. Ne? Du hast auf der einen Seite die Natur im Hinterland und du hast dann eben wieder die wunderschönen Küstenorte, wo, ja, ich glaube, da ist man einfach verliebt, wenn man da ist. Ne? Mhm. Ihr wart ja dann wahrscheinlich auch am Meer noch für die Woche.
Richtig, ja, genau. Wir waren da an der Küste in einem Ferienhaus. Das waren noch so ein paar Autominuten dann direkt an den Strand, aber das wollten wir auch mit einbauen. Und du hast vollkommen recht. Also wenn man ist ja immer so auf der Suche nach noch den Geheimtipps in Europa. Das ist oft auch eine Frage, die ich dann, wenn ich als Reiseexperte wo eingeladen bin, wo gibt's denn noch die Geheimtipps in Europa? Wo ich ganz ehrlich dann immer sagen muss, haben wir nicht. Also ist halt einfach alles erkundet. Aber wenn man noch was finden möchte, dann ist das ganz sicher die Balkanhalbinsel, wo noch so ganz viele Schätze liegen, die, nein, nicht unentdeckt sind. Da sind auch überall schon Menschen gewesen. Aber die für uns als Mitteleuropäer, die wir oft am wenigsten auf dem Zettel haben. Und das lohnt sich total. Slowenien, Montenegro, wie ich glaube, ich war selber noch nicht da. Oder auch sowas wie Albanien. Da habe ich auch schon ein bisschen Zeit verbringen dürfen. Völlig unterschätzt und total schön.
Das klingt wirklich, ja, auf jeden Fall nach einem guten Ziel für die Zukunft, wo man noch mal ein bisschen mehr vielleicht drauf zugehen sollte. Du, was ich dich noch mal generell fragen möchte zur Buchung mit dieser ganzen Zugreise. Hast du da, ich sage jetzt mal blöd, über die Deutsche Bahn alles gebucht oder muss man auf diverse Portale? Braucht man irgendwelche Apps oder was ist so praktischer Natur quasi? Wie funktioniert sowas heutzutage?
Musste ich mich auch reinarbeiten. Für mich war das allererste Stichwort, das mir dann so kommt, wenn ich plane, mit dem Zug durch Europa zu fahren, Interrail. Gibt es das noch? Wie funktioniert das? Habe ich mich nie mit beschäftigt. Ich bin damals als junger Mensch nicht per Interrail durch Europa, auch wenn das ja viele gemacht haben, und habe mich da eingelesen. Das gibt es tatsächlich immer noch und das Prinzip ist, glaube ich, auch klug, dass du so zum Beispiel dir einen Pass kaufst, wo du innerhalb von 30 Tagen, einem festgelegten Zeitfenster, 3 Reisetage einbauen kannst oder 4 oder 7. Das ist so ein bisschen gestaffelt, dann auch nach Preis. Und dann kannst du in diesem 30-Tage-Zeitfenster relativ flexibel unterwegs sein. Ich habe aber festgestellt, das ist keine verifizierbare Aussage, aber für uns hat sich das preislich überhaupt nicht gelohnt. Also ich weiß nicht, ob Interrail immer noch so ein Budget-Ding ist, also ob das wirklich immer noch günstig ist für junge Leute. Ich kann sagen, für eine vierköpfige Familie, obwohl die Kinder bis 12, glaube ich, sogar kostenlos mitkommen. Und ab da dann so einen Jugendpass brauchen, hat sich das überhaupt nicht gerechnet. Deswegen habe ich das wirklich alles einzeln gebucht, genau. Und habe mich über die teilweise auch ungarischsprachigen Websites der Bahnunternehmen geklickt. Die haben alle eine englische Version, logischerweise. Aber das hakt schon hier und da immer mal, dass man sich so ein bisschen was auch zusammenreimen muss. Das ist schon ein Aufwand, ja. Also das ist auch nicht klein zu reden, da muss man Bock drauf haben, aber am Ende hat sich das tatsächlich preislich auch gelohnt. Ich habe das jetzt für diesen Podcast auch nochmal durchgerechnet. Wir haben alle 4 zusammen in diesen 3 Wochen für alle Zugfahrten, die wir gemacht haben, 350 € bezahlt. Und das ist schon, also das muss man erstmal schlagen, ja, genau.
Genau. Das habe ich mir jetzt wirklich teurer vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, und Interrail wäre eben auch teurer, also so deutlich teurer. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau, aber so 700, 800 Euro hätten wir ganz sicher bezahlt. Ich glaube, man kauft sich da die Flexibilität auch so ein bisschen mit, aber die brauchten wir ja gar nicht, denn für mich stand ja eh sowieso fest, dass ich die Reise durchplane, taggenau. Ja.
Genau. Ja, das klingt gut. Aber brauchtest du dann Apps speziell für jedes Land quasi mit deinem Zugticket drin oder?
Ja, und genau das fand ich auch sehr, sehr gut, dass es tatsächlich für jedes Ticket dann auch eine App gab. Das klingt jetzt erstmal aufwendig, aber am Ende waren es irgendwie 4 Apps und ich wusste aber, ich habe alles im Telefon. Während das, wenn du so eine E-Mail-Bestätigung bekommst und irgendwie vor 4 Monaten, 4,5 Monaten mal diese Reise gebucht hast, diese Bahnstrecke gebucht hast, also ich bin da nicht so organisiert, ich finde das nicht sofort in meinen Mails. Gibt kluge Leute, die dann so Ordner anlegen, da gehöre ich nicht dazu. Deswegen, genau, ich bin Freund von Apps und von QR-Codes und nichts mehr ausgedruckt dabei haben müssen. Und das funktioniert tatsächlich in allen Fällen. Also tschechische Bahn, ungarische Bahn, slowenische Bahn. Nö, und die kroatische Bahn war dann egal, da endete ja einfach nur der Zug in Zagreb, genau. Aber das hat tatsächlich sehr gut funktioniert, begrüße ich sehr.
Klingt auch einfacher, als man es vielleicht sich im ersten Moment dann vorstellt.
Heißt aber übrigens nicht, dass auf der Reise auch alles reibungslos funktioniert, das fällt mir jetzt gerade ein. Als wir an dem Morgen, als wir vom Balaton los wollten nach der Woche am Plattensee und Richtung Slowenien aufgebrochen sind, wollte ich mir, Stichwort Taxi, für den Weg zum Bahnhof an der Hotelrezeption oder dieser Campingplatzrezeption ein Taxi buchen. Und dann sagte er, ja, kann ich machen, aber der Bahnhof, zu dem ihr wollt, der wird gerade nicht angefahren. Da gibt es gerade Schienenersatzverkehr. Am Morgen, an dem wir weiter wollten, habe ich das erfahren. Ich dachte, oh Gott, okay, was bedeutet das denn jetzt? Ja, du kannst mit dem Taxi fahren, das wäre aber eine halbe Stunde weiter zu einem anderen Bahnhof, dessen Namen ich jetzt nicht weiß, ist auch für die Geschichte völlig egal. Und dann sind wir für, naja, dann schon relativ viel Geld. Also 35 Minuten Taxi fahren kostet auch in Ungarn tatsächlich dann so ein bisschen was. Ich weiß nicht mehr genau wie viel, aber das sind dann so extra Kosten, die man nicht unbedingt mit einplant. Zu einem weiter entfernten Bahnhof gefahren, wo wir dann aber für 2 Stunden in so einen Linienbus steigen mussten, der uns in irgendeinen Bahnhof in der Nähe der slowenischen Grenze gebracht hat. Und erst dort konnten wir dann den eigentlichen Zug besteigen, den wir gebucht hatten. Also, Obacht, sowas kann auch ganz schön an der Laune rütteln. Ging bei uns tatsächlich erstaunlich gut. Wir hatten das Glück, dass wir sehr früh an diesem Bahnhof waren, wo der Schienenersatzverkehr losging, weshalb wir als Erste in diesen Bus steigen konnten und dann sicher Sitzplätze hatten. Und dann kam irgendwie aus Budapest oder irgendwo kam ein Zug an, der dann auch, und alle Leute, die in diesem Zug waren, mussten sich auch noch in diesen Bus quetschen. Der war am Ende proppenvoll. Die Leute saßen auf ihren Gepäckstücken im Gang und es war wild, aber wir haben uns das schmunzelnd angeguckt, wie wir da in unseren Sitz rein saßen und dachten, oh Gott, ja, manchmal ist der Reisegott auch auf unserer Seite. Wir waren einfach rechtzeitig da und hatten diese Plätze. Aber das ist eben auch kein schöner Gedanke, wenn man weiß, jetzt mit zwei Stunden lang mit seinen Kindern da irgendwie im Gang auf dem eigenen Gepäck sitzen zu müssen. Ha, nicht nur was das Thema Verkehrssicherheit angeht, sondern auch so, was es mit der Laune macht. Aber haben wir gut überstanden. Wollte ich nur nicht aussparen. Auch das passiert natürlich auf Zugreisen. Völlig klar.
Ja, natürlich. Da passieren immer, ne? Auch verrückte Dinge.
Ja.
Was war denn für euch der schönste Moment auf der Reise, so als Familie insgesamt?
Ich glaube, das Losfahren. Ja, witzigerweise das Losfahren, würde ich sagen, war der schönste Moment. Wir sind morgens mit dem Bus zum Hauptbahnhof dann in Kiel gefahren und haben dort den Zug bestiegen. Und es ist so, die Vorfreude, die alle irgendwie die Wochen vorher schon gespürt haben, wurde dann plötzlich so real. Und meine Frau hat das zum Beispiel auch gesagt, dass sie sich vor allem auf die Zugfahrten freut. Nichts tun und rausgucken oder lesen, ganz in ihrem Fall ganz viel lesen und rausgucken und irgendwie den Weg als Ziel auch begreifen. Das ist das, was man sich, glaube ich, wirklich öfter mal sagen muss, dass es jetzt nicht heißt, ja, wir wollen heute in Prag ankommen und es dauert halt 9 Stunden, geht nicht schneller und ist halt nötig. Nee, sondern du hast jetzt hier diesen Tag von 7.48 Uhr oder wann der Zug losging bis 16 Uhr, bis wir in Prag ankommen wollen, und den kannst du so gestalten, wie du möchtest. Mit rausgucken oder mit lesen oder mit Gilmore Girls gucken oder eine Runde Uno. Also, dass es nicht so dieses notwendige Übel ist, sondern hey, das ist Family Time, jetzt gerade hier auf diesem Vierer, auf dem wir sitzen.
Ja, cool. Nee, das ist schön, dass du das so beschreibst. Ich finde sowieso, man hört dir sehr gerne zu.
Du hast, oh, danke schön.
Du hast schöne Geschichten zu erzählen, und das bringt mich auch so ein bisschen zu dem nächsten Thema, denn du bist ja auch Schriftsteller.
Ja.
Und packst ja auch so ein bisschen Geschichten in Bücher rein. Ne? Du hast ja zum einen auch schon Bücher wirklich über die wahren Erlebnisse geschrieben, die du auf Reisen so erfährst. Und du hast auch ganz neu eine Kinderbuchreihe gestartet.
Ja, ja.
Magst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
Total gerne. Mein aktuelles Herzensprojekt, das ist so schön. Und das ist gärt auch schon seit 4, 5 Jahren in meinem Kopf. Als nämlich mein Sohn mit 8, mit 9 so ins Selbstlesealter gekommen ist. Als der so die Schule der magischen Tiere angefangen hat zu lesen. Und alles, was es eben so erfolgreich irgendwie auf dem deutschen Buchmarkt gibt. Da ist mir aufgefallen, dass es irgendwie an guten Reiseabenteuern, so klassischen Reiseabenteuern für Kindern fehlt. Und dann habe ich mich da so reingearbeitet und dann bin ich irgendwann auf Rios magische Reisen, ich spule jetzt ein bisschen vor, gekommen. Da geht es um den 10-jährigen Rio, der in einem Hotel in einer langweiligen Kleinstadt namens Bad Dösendorf lebt, in der nicht viel los ist, aber es gibt dieses Hotel und das Hotel verwandelt sich in ein magisches Hotel. Jeder Ort, jedes Zimmer in diesem Hotel ist gestaltet wie ein Ort auf der Welt. Und Rio findet raus, dass er über diese Zimmer an die echten Orte reisen kann. Also das, was man sich nur wünschen kann. Ein magisches Hotel, mit dem man um die Welt reisen kann. Und er nimmt drei Freunde mit, zwei Freundinnen und seinen besten Freund Ben. Und sie landen im ersten Band in New York, in dieser riesigen Stadt und wissen natürlich überhaupt nicht, wie sind sie dahin gekommen, wie ist das passiert und was sollen sie vor allem hier, bis sich die mysteriöse Figur Philadelphia in die Geschichte einmischt und es stellt sich dann raus, okay, dieser Mensch ist offensichtlich dafür verantwortlich. Die Kinder haben offenbar eine Mission zu erfüllen in New York und damit spielt im Prinzip auch die ganze Reihe. Also genau, New York Band 1, Band 2 spielt am Kilimanjaro, das ist so ein großes Natur- und Tierabenteuer in Kenia und es geht immer darum, dass sie eine Mission für diesen ominösen Philadelphia erfüllen müssen. Und interessanterweise, im Juli kommt Band 3 raus, weil wir hier so über Zugreisen sprechen. Band 3 wird in Italien spielen und das findet auch hauptsächlich per Zug statt. Sie fahren von Rom über Pisa nach Venedig und eben müssen sich so auf die Spuren dieser Mission begeben.
Ja, sehr cool. Das klingt sehr spannend. Und ich finde, du hast auch genau richtig gesagt, es gibt wenig Reise-Abenteuer-Geschichten für Kinder. Also generell.
Irgendwie ja, ne?
Es gibt entweder so wirklich Kinderbücher, wo eben so wirklich für kleinere Kinder ein bisschen was, sag ich mal, gezeichnet ist und dass du so ein bisschen erklären kannst, okay, das und das sind so ein bisschen die Sehenswürdigkeiten vielleicht. Mhm. Aber dass Kinder zum Selbstlesen sich wirklich an so ein Ziel dann auch hinwünschen, das ist wirklich, glaube ich, schon eine Marktlücke, die du da erkannt hast und auf die du auch Lust hast. Und man merkt ja auch, wie gern du erzählst und wie viel du auch zu erzählen hast, ne, wie viel du erlebt hast. Du siehst unglaublich viel von der Welt und hast aber trotzdem, glaube ich, diesen kindlichen Blick nicht verloren. Und das ist etwas ganz Besonderes, weil
das ich finde
das unglaublich schwierig manchmal so durch die Kinderaugen. Man entdeckt ja wirklich erst wieder mit seinen eigenen Kindern manchmal die Welt durch Kinderaugen und ja, auf was die so achten, wo man selber ja gar nicht mehr drüber nachdenken würde auf einer Reise vielleicht.
Ja, das ist total so. Ja, das finde ich auch, ach, das finde ich gerade schön, dass du das sagst, dass die Welt durch Kinderaugen sehen, weil Reisen mit Kindern ist tatsächlich anders. Man guckt manchmal so an als Erwachsener an Dingen vorbei, die einem nicht weiter auffallen, weil da halt, weiß ich, jetzt so ein Plastikeisbär am Wegesrand steht, also in so einer Stadt oder so. Und ein Kind findet aber genau diesen Plastikeisbär gerade super aufregend und spannend und führt einen manchmal zu einem Erlebnis, was man gar nicht geachtet hätte, weil sich zum Beispiel hinter diesem Plastikeisbär ein Geschäft, ein Laden befindet, in dem, ich weiß nicht was, mir fällt jetzt das ist keine wahre Geschichte, ich denke mir das gerade nur aus, wo aber dahinter was passiert, auf das man nie gestoßen wäre, hätte die Vierjährige oder der Siebenjährige oder wie auch immer nicht seine Aufmerksamkeit auf diesen Plastikeisbär gelenkt.
Ja.
Und das finde ich voll schön, dass Kinder sich Orte ganz anders erschließen als wir Erwachsene. Es gibt so Überschneidungen, große Sehenswürdigkeiten, die funktionieren für groß und klein und eigentlich auch fast an jedem Ort. Aber dann gibt es eben genau diese feinen Unterschiede, dass Kinder mit anderen Augen gucken. Und wenn man sich darauf einlassen kann als Eltern, ist das, glaube ich, sehr bereichernd.
Ja, und auch schön natürlich, wenn du eine Möglichkeit schaffst, dass die Kinder auch so ein bisschen für sich schon mal lesen können. Ich weiß es nicht, ich glaube, deine Bücher sind schon für Kinder ab 10 geeignet oder ist es eher für...
Ab 8, 9 haben wir das einsortiert oder der Verlag hat es da einsortiert. Also ja, die sind 200 Seiten stark, das heißt, es ist schon viel
ein
Text.
Richtiges Buch, ne?
Es ist ein richtiges Buch, es ist kein Bilderbuch oder so.
Genau.
Aber die sind auch von Daniel Steutner, liebe Grüße, ganz toller Illustrator, sind die aufwendig illustriert. Also da gibt es auch in jeder Geschichte weit mehr als 20 Illustrationen, auch teilweise doppelseitig oder ganzseitig, die das sehr visuell nochmal erlebbar machen. Was, glaube ich, eben gerade beim Thema Reisen auch wichtig ist, dass man nicht nur den Text, die Worte und die eigene Vorstellungskraft hat, sondern auch so ein bisschen angeleitet wird, ach so oder so ähnlich sieht es dort an dem Ort wirklich aus oder so sieht diese Brücke aus. Mhm.
Das klingt wirklich sehr, sehr schön. Die kann man, nehme ich an, überall bestellen, wo es Bücher gibt.
Genau.
Ich würde es nochmal in die Shownotes packen, deine zwei Bücher. Also das waren Rios magische Reisen, einmal New York.
Plötzlich in New York und unsichtbar am Kilimanjaro. Genau, so heißen das, sind die Untertitel ganz genau. Und Pizza-Alarm in Italien kommt dann auch bald.
Genau, das kommt dann diesen Sommer raus. Ja, sehr gut. Dann werden wir das doch auch gleich nochmal zusammen mit deinen Daten in die Shownotes packen für unsere Hörer und Hörerinnen. Und ja, ich bin dann schon fast am Ende, würde ich sagen, von der Folge.
Ja, war doch eine Menge. Das war schön.
Sehr, sehr schön. Ich finde es auch super spannend, was alles zu erzählen hast und Thema Zugreisen mit Kindern. Ich glaube, da habe ich jetzt schon nochmal Lust drauf, das auch mal auszuprobieren. Ich hoffe auch ganz viele, die uns zuhören.
Lohnt sich auf jeden Fall. Ich finde auch, gedanklich muss man sich das immer kurz einmal trauen. Aber wenn man diesen Gedanken zulässt, mit dem Zug durch Europa zu reisen, dann ist es was ganz, ganz Schönes. Vielleicht kann ich abschließend noch einen Buchtipp in der Richtung auch geben. Freunde von mir haben einen eigenen Buchverlag, der Reisedepeschen Verlag. Mariana und Johannes aus Berlin, auch hier liebe Grüße. Und die haben ein Buch rausgebracht mit dem Zug durch Europa. Und das ist ein total tolles Reisehandbuch, also sehr praktisch veranlagt, wie man sich wirklich, also das geht von Norwegen bis runter nach Portugal und eben auch Balkan und so, also Irland und so, wo man überall in Europa mit dem Zug reisen kann. Große Empfehlung, weil einfach sehr praktisch und man kann sich da ganz viele Infos rausziehen. Habe ich auch für unsere Reise getan.
Vielen Dank für diesen Tipp. Auf jeden Fall packen wir das Buch auch in die Shownotes mit dem Zug durch Europa vom Reisedepeschen Verlag. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Sommerurlaub mit deiner Familie am Lago Maggiore. Schön, dass du hier warst.
Danke, Cindy. Danke für die Einladung.
So, und an alle da draußen, das war das Gespräch mit Christoph Karasch, der unter anderem eben auch Autor ist von Rios magische Reisen, Band 1, Plötzlich in New York, und Band 2, Rios magische Reisen mit dem Untertitel Unsichtbar am Kilimanjaro. Und ich finde, das ist nochmal eine ganz, ganz schöne Leseempfehlung. Also meine Kinder jetzt in dem Alter, die sind auf jeden Fall immer auf der Suche nach Abenteuerbüchern und das passt jetzt ganz gut. Wie gesagt, wenn eure Kinder auch am Ende der Grundschulzeit sind, dann werden die diese Bücher sicherlich auch verschlingen. Ich halte auch hier gerade Rios magische Reisen Plötzlich in New York in meiner Hand. Das ist ein richtig schönes Buch, ein schönes Format. Sehr, sehr schöne Illustrationen, wie Christoph auch schon gesagt hat, haben wir da drin. Und ja, es hat fast hier an die 200 Seiten. Also das ist schon ein richtiges, schönes Abenteuerbuch zum Lesen. Alle Infos nochmal auch zu den Büchern findet ihr selbstverständlich hier auch in den Shownotes noch einmal mit dem Link, dass ihr direkt reinschauen könnt. Und falls ihr Fragen zur Folge habt, dann schreibt mir gerne über Instagram unter placeswelove.de. Auf Instagram findet ihr mich. Schreibt gerne einfach die Fragen da rein. Ich beantworte immer alles persönlich und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr den Podcast hier abonniert und auch mit euren Freunden und Freundinnen teilt, wenn es euch gefallen hat. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.